Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Schon mitten im Frühjahr gibt es erste Dürreperioden und der Naturschutzbund ruft zum Wassersparen auf. Regen ist Mangelware. Die Sommer sind immer mehr heiß und trocken. All das hat Folgen, zum Beispiel für die Landwirtschaft, die durch die Hitzeperioden mehr Wasser benötigt. Aber woher soll das kommen? Eine zuverlässige und alternative Ressource ist aufbereitetes Abwasser, sagt Professor Dr. Jens Haberkamp. Was es damit auf sich hat, erklärt der Professor für Siedlungswasserwirtschaft unserer Hochschule in dieser Folge vom Kopfhörer. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Jens.
Ja, vielen Dank, Katharina.
Jens, in den letzten Monaten hat es ja ziemlich wenig geregnet. Macht dir das Sorgen?
Auf jeden Fall. Wobei das natürlich jetzt nicht überraschend kommt, sondern die Klimamodelle der vergangenen Jahrzehnte, muss man schon sagen, also aus den 90er Jahren, die haben letztlich genau das vorhergesagt, was wir jetzt erleben. Nämlich eine zunehmende Häufung von sehr trockenen, heißen Perioden, die dann auch wieder unterbrochen werden können von sturzflutartigen Regenereignissen. Wir haben solche trockenen Sommer ja bereits in den vergangenen Jahren erlebt, 2018, 19, 20 und 2022 war auch sehr trocken. 2021 wiederum war extrem feucht, Stichwort Ahrtal-Ereignis, da hatten wir genau das Gegenteil. Und wir werden uns schlicht und einfach darauf einstellen müssen, dass wir zukünftig ja immer häufiger solche extrem langen, entweder trocken oder feuchten Perioden erleben werden. Nichtsdestotrotz macht mir das natürlich große Sorge. Also ich habe mich letztes Jahr wirklich sehr gefreut, dass der Sommer total verregnet war, muss ich ehrlich sagen. Da war ich wahrscheinlich einer der wenigen, aber an jedem Tag, wo es geregnet hat, da ist mein Herz aufgegangen.
Du hast es gesagt, diese wahnsinnig trockenen Sommer, die bringen ja jede Menge Probleme mit sich, auch wenn sich sicherlich Menschen freuen, dass eben so viel die Sonne scheint. Aber ganz grundsätzlich führt das ja unter anderem auch dazu, dass eben aufgrund dieser Trockenheit der Wasserbedarf in der Landwirtschaft sehr steigt. Und die verlässt sich aber bislang weitestgehend ja auf natürliche Niederschläge, die es ja aber immer weniger gibt. Du schlägst dazu eine Lösung vor, nämlich Abwasser aufzubereiten und zum Beispiel für Bewässerungszwecke zu verwenden. Wie genau funktioniert das?
Also vielleicht erstmal zum Wasserbedarf in der Landwirtschaft. Der war bislang tatsächlich in Deutschland wirklich sehr gering, der Bewässerungswasserbedarf, weil schlicht und einfach immer genügend Wasser von oben kam. Auch natürlich hatten wir in der Vergangenheit auch mal trockenere Sommer, aber in aller Regel war die Wasserverfügbarkeit, die natürlich eben durch Niederschläge gegeben war, immer groß genug. Das ändert sich jetzt, insbesondere eben ganz extrem seit 2018 und das sieht man auch in der Landwirtschaft, weil da tatsächlich der Bewässerungswasserbedarf bzw. die Bewässerungswasserentnahme immer mehr zunimmt und die Landwirte auch dadurch reagieren, dass sie immer mehr Bewässerungsinfrastruktur ausbauen. Also wir sind nach wie vor hinsichtlich des Wasserbedarfs in der Landwirtschaft in einem ganz niedrigen Prozentbereich, so 2-3% des gesamten Wasserbedarfs in Deutschland entfällt nur auf die Landwirtschaft, aber die Tendenz ist da eindeutig steigend. So, und jetzt hast du nach der Wasserwiederverwendung gefragt. Wenn Landwirte Flächen bewässern müssen, dann entnehmen sie das Bewässerungswasser entweder aus dem Grundwasser, das heißt, sie beanspruchen unsere eh schon beanspruchten Grundwasserleiter noch mehr, gerade eben in trockenen Regionen, was zu weiter sinkenden Grundwasserspiegeln führt. Oder aber sie nehmen das Wasser aus Oberflächengewässern. Was auch nicht gut ist für die Gewässerökologie in trockenen Sommern. Auch da haben wir alle die Bilder, glaube ich, vor Augen. Und wir wissen, wie es jetzt schon wieder um die Wasserführung zum Beispiel im Rhein, aber eben auch in kleineren Flüssen bestellt ist. So, und die Wasserwiederverwendung ist eine Möglichkeit, mit einer alternativen Wasserressource, nämlich mit aufbereitetem Kommunalabwasser, diese natürlichen Wasserressourcen zu entlasten. Das heißt, wir möchten, dass die Landwirte und auch andere Wasserverbraucher für Bewässerungswasserzwecke zum Beispiel, die zukünftig mehr auf diese alternative Ressource aufbereitetes Wasser zurückgreifen, um nicht mehr so sehr auf Grundwasserleiter oder Oberflächengewässer zurückgreifen zu müssen.
Kannst du mir als Laie erklären, wie genau dieses Abwasser aufbereitet werden soll?
Die ganz normale Abwasserbehandlung in Deutschland sieht halt so aus, dass von, boah, ich glaube, es sind 97% ungefähr, also von fast allen von uns wird das Abwasser, was wir produzieren, in der Kanalisation zu einer zentralen Kläranlage geführt. Und in dieser Kläranlage wird das Abwasser mechanisch-biologisch aufbereitet. Das heißt, da werden natürlich Feststoffe entnommen und es werden sauerstoffzehrende Substanzen abgebaut. Es wird Stickstoff und Phosphor rausgeholt mit dem Ziel, die Gewässer zu schützen, damit es im Gewässer nicht zu Algenblüten kommt, zu Sauerstoffmangel. Und das ist so das System, was sich die letzten 150 Jahre auch in Deutschland etabliert hat und was gut funktioniert. Aber problematisch wird dadurch, also durch dieses System zunehmend, dass das Wasser, was vor Ort zum Beispiel aus dem Grundwasser entnommen wird, woraus Trinkwasser aufbereitet wird, was dann gebraucht wird in den Haushalten und als Abwasser abgeleitet wird, dieses Wasser, das wird letztlich in Flüsse eingeleitet und fließt dann ins Meer ab und ist damit aus dem Raum, wo es entnommen wurde, ursprünglich weg. Die Wasserwiederverwendung, die greift jetzt bei diesem mechanisch-biologisch aufbereiteten Abwasser an, also bei dem Wasser, was sonst in die Gewässer eingeleitet wird, und bereitet dieses Wasser weiter auf. Da gibt es dann eine sogenannte weitergehende Abwasseraufbereitung oder weitergehende Wasseraufbereitung, sagen wir da eigentlich schon. Und die besteht aus einer zusätzlichen Filtration, unter Umständen auch einer weitergehenden Spurenstoffelimination, so diese organischen Spurenstoffe, Pharmazeutika-Rückstände, Industriechemikalien, Haushaltschemikalien, da hat man ja vielleicht auch schon was drüber gehört. Die müssen unter Umständen, aber nicht in jedem Fall, noch rausgeholt werden. Und dann muss das Wasser aber auf jeden Fall desinfiziert werden. Weil unser häusliches Abwasser oder generell das Kommunalabwasser enthält jede Menge Krankheitserreger. Und eine Kläranlage ist nicht dafür da, diese Krankheitserreger rauszuholen. Also auch im Kläranlagenablauf sind die Krankheitserreger noch in relativ hoher Konzentration drin. Deswegen sollte man auch nie in der Nähe von Kläranlageneinleitungen einfach so baden gehen. Und um diese Krankheitserreger weitgehend abzutöten oder zu inaktivieren, muss das Wasser dann am Ende noch desinfiziert werden.
Das heißt, technisch wäre all das möglich, aber trotzdem wird es in der Praxis nicht gemacht. Warum?
Ja, technisch ist das ohne weiteres möglich. Das verursacht natürlich Kosten, aber machbar ist das allemal. Gemacht wird es in Deutschland bislang nur in wirklich sehr vereinzelten Fällen. Also es gibt ein Beispiel oder zwei Beispiele in Deutschland, wo diese Wasserwiederverwendung schon seit gut 60 Jahren betrieben wird. Das ist der Raum Braunschweig und dann Wolfsburg-Gifhorn, diese Region, weil die von Natur aus sehr, sehr trocken sind und steht dann einfach zur Stützung der Wasserkörper. Ihr aufbereitetes Abwasser schon seit langer Zeit wiederverwenden. Aber ansonsten wird das tatsächlich bei uns noch nicht durchgeführt. Ja, es war bislang nicht nötig, schlicht und einfach, weil wir genügend Wasser von oben hatten. Und es besteht auch bei vielen Menschen eine gewisse Zurückhaltung. Wir haben es ja zum Beispiel immer auch mit so, na, wie soll ich sagen, einem gewissen Ekelfaktor zu tun. Das heißt, immer wenn etwas mit Abwasser, mit menschlichen Ausscheidungsprodukten zu tun hat, dann reagieren die Menschen üblicherweise ja erstmal mit einem gewissen Ekel, sehr zurückhaltend, da wollen sie keinen Kontakt mit haben. Was eigentlich völliger Quatsch ist, wenn wir uns mal überlegen, was wir mit Gülle machen seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und Gülle ist nichts anderes als die Exkremente von Tieren, die auch jede Menge Krankheitserreger enthalten. Aber das mal beiseite gelassen. Das ist normal, Gülle, aber Umgang mit menschlichen Exkrementen, da wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Und die Europäische Union, die verfolgt seit einigen Jahren ganz konsequent den Weg, auch die Wasserwiederverwendung europaweit zunehmend zu implementieren. Schlicht und einfach, weil die Europäische Union, die Europäische Kommission natürlich auch realisiert hat, dass Wasser in Europa zunehmend ein knappes Gut wird. Also die EU hat 2020 eine Verordnung veröffentlicht, die gilt seit 2023 europaweit. In der sind Mindestanforderungen für die Wasserwiederverwendung definiert. Und diese Verordnung, die muss auch gar nicht in Deutschland umgesetzt werden. Also die gilt, also beziehungsweise die muss nicht in deutsches Recht umgesetzt werden, sondern die gilt, weil es eine Verordnung ist. Nichtsdestotrotz muss sie in deutsches Recht integriert werden. Und da arbeitet der Bund gerade dran, schon seit ein paar Jahren mittlerweile. Und wir erwarten für dieses Jahr eine Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes und eine neue Bundesverordnung, die genau das dann definiert. Nichtsdestotrotz gibt es schon verschiedene Versuche, auf lokaler Ebene Wasserwiederverwendung umzusetzen. Da gibt es verschiedene Projekte, die würden gerne in die Praxis gehen, dürfen es aber bislang nicht, weil die Genehmigungsbehörden noch extrem zurückhaltend sind und erstmal abwarten wollen, was denn der Bund an vielleicht zusätzlichen Regelungen noch erlassen wird. Und das ist schade, weil wir dürften das jetzt schon machen. Wir hätten es auch vorher machen dürfen, aber wir haben jetzt diese EU-Verordnung mit den Vorgaben. Und letztlich mangelt es an einem gewissen Elan, ich scheue mich zu sagen Mut, aber letztlich an einem gewissen Elan jetzt sage ich doch Mut, der Genehmigungsbehörden tatsächlich mal einen Schritt voranzugehen und zu sagen, so, wir machen das jetzt. Man muss auch dazu sagen, bei Wasserwiederverwendung muss immer ein Risikomanagement betrieben werden, weil es natürlich auch den Behörden bewusst ist und auch den Anwendern bewusst ist, dass Wasserwiederverwendung mit gewissen Risiken verbunden ist.
Damit zielst du vor allen Dingen auf Krankheitserreger beispielsweise ab?
Genau, diese Krankheitserreger, die sich vielleicht dann doch irgendwie durchmogeln können. Und wir wollen ja selbstverständlich nicht, dass, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen und irgendwie Tomaten oder irgendwelches andere Obst und Gemüse kaufen, was wir unter Umständen roh verzehren, also was gar nicht mehr irgendwie gekocht wird, dann wollen wir nicht krank werden davon, ganz klar. Und auch die Anwenderinnen und Anwender, zum Beispiel die Landwirte, die sollen ja auch nicht krank werden, wenn sie mit diesem Wasser hantieren. Also von daher wird ein ganz großes Augenmerk darauf gelegt, genau diese Risiken so weit zu minimieren, wie das überhaupt möglich ist, sodass eben keiner krank wird davon. Und das muss gemacht werden in jedem Einzelfall, das wird auch gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist immer noch diese große Sorge so, ja, aber es könnte ja vielleicht auch was passieren.
Was würdest du einem Menschen sagen, der diese Sorgen hat? Also die sind ja bestimmt auch in irgendeiner Form berechtigt. Du hast es eingangs ja schon erklärt. Menschen machen sich eben auch Sorgen, gerade wenn es irgendwie auch um Wasser, Trinkwasser etc. geht. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht kennt der ein oder andere es aus Urlauben, wo man dann eher auch skeptisch ist, wenn man Gemüse unter dem Wasserhahn wäscht. Kann man es danach noch essen oder lässt man das besser sein oder putzt man sich die Zähne nur mit Wasser aus Flaschen und solche Geschichten. Aber um Hemmschwellen abzubauen, was würdest du jemandem sagen, der diese Ängste hat?
Also ganz wichtig in diesem ganzen Zusammenhang ist eine sehr, sehr große Transparenz. Das heißt, die Information der Bevölkerung spielt eine ganz große Rolle. Und im Zuge dieser Information muss man der Bevölkerung dann eben auch klar machen, dass es die Notwendigkeit gibt, erstens, dass wir auf alternative Ressourcen über kurz oder lang zurückgreifen müssen, dass das auch mit gewissen Risiken verbunden ist, welches diese Risiken sind und was gemacht wird, um genau diese Risiken zu minimieren. Jede von uns hat mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon mit Wasserwiederverwendung zu tun gehabt. Wenn du nämlich in den Supermarkt gehst und du kaufst dir Tomaten zum Beispiel aus Spanien, dann kannst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die mit Wasser bewässert wurden, was vorher mal Kommunalabwasser war. Du weißt es noch nicht, genauso wie die allermeisten anderen auch. Oder wenn du dir Paprika aus Israel kaufst, gerade so im Winter, ne, wenn die bei uns nicht wachsen, dann kommen die eben aus südlicheren Ländern. Dann kannst du zu 100% davon ausgehen, dass diese Paprika aus Israel mit Wasser bewässert wurden, das vorher mal kommunales Abwasser war. Und auch da werden wir nicht krank von. Wir wissen das schlicht und einfach nicht. So soll das nicht weitergehen. Also wir wollen nicht auf dem Unwissen der Menschen aufbauen. Also die Menschen sollen ja nicht dumm gehalten werden. Aber man kann an solchen Beispielen, glaube ich, schon ganz schön zeigen, dass diese Gefahren oder diese Risiken wirklich minimal sind, dass man dadurch irgendwie krank wird.
Und gleichzeitig bietet ja die Aufbereitung von kommunalen Abwasser auf jeden Fall den großen Vorteil, dass zum Beispiel die Landwirtschaft genug Wasser zur Verfügung hätte, um eben diese Dürreperioden zu überbrücken. Welche Vorteile gibt es darüber hinaus? Also gibt es bestimmte Nährstoffe in diesem Abwasser, die relevant sind?
Ein kleinen Schritt zurück nochmal. Ich muss vielleicht auch mal ganz deutlich sagen, dass Wasserwiederverwendung nicht all unsere Wasserprobleme lösen wird. Wir können gar nicht so viel Abwasser produzieren, wie benötigt würde, um sämtliche Landwirtschaft in Deutschland zu bewässern. Wir müssen aber auch nicht sämtliche Flächen bewässern. Das wird auch in Zukunft höchstwahrscheinlich nicht notwendig sein. Und Wasserwiederverwendung kann eben einen wichtigen Baustein liefern auf lokaler Ebene bis regionaler Ebene, die unter Trockenheit leiden, also in Regionen, die unter Trockenheit leiden, den Druck von natürlichen Wasserressourcen zu nehmen. Und das Schöne ist eben, dass das Abwasser wirklich das ganze Jahr über in gleichbleibender Menge zur Verfügung steht. So, jetzt zu deiner Frage. Aufbereitetes Wasser, was vorher mal Kommunalabwasser war, enthält nicht nur Wasser logischerweise, sondern auch immer noch Reste von Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor. Und damit in der Landwirtschaft die Pflanzen ordentlich wachsen und gedeihen und entsprechende Erträge liefern, müssen Landwirte schon seit jeher ihre Flächen, ihre Felder düngen. Und das machen sie eben mit Stickstoff, Phosphor und Kaliumdüngern. Kalium ist auch im Abwasser noch drin. Und durch die Nutzung von aufbereitetem Wasser könnte man auch einen Teil dieser Nährstoffe substituieren. Ich muss aber direkt dazu sagen, dadurch, dass unser Wasser in kommunalen Kläranlagen heutzutage schon so weit aufbereitet wird hinsichtlich der Nährstoffelimination, also hinsichtlich der Entfernung von Stickstoff und Phosphor, ist da nur noch relativ wenig hinten drin. Und dementsprechend würde auch nur relativ wenig den Pflanzen zur Verfügung stehen. Und auch die Düngung von Feldflächen ist auch alles andere als trivial. Das heißt, wenn der Landwirt mal wegen Getreide aussät im Frühjahr, dann muss er schon über die Vegetationsperiode berücksichtigen, dass die Pflanzen einen unterschiedlichen oder variablen Nährstoffbedarf haben. Das heißt, die brauchen am Anfang mehr Nährstoffe und später dann weniger, damit das Getreide nicht zu hoch schießt und dann womöglich bei Wind umknickt. Und das ist sehr, sehr schwer, sowas über aufbereitetes Wasser mit einzustellen. Nichtsdestotrotz kann so eine gewisse Grundversorgung an Nährstoffen dadurch auch gewährleistet werden. Und dazu muss ich auch noch sagen, kommunale Kläranlagen, die basieren vor allen Dingen auf biologischer Abwasserbehandlung. Das heißt, da sind ganz viele Mikroorganismen in der Kläranlage, die Abwasserinhaltsstoffe abbauen. Und so ein biologisches System, das kann man nicht auf Knopfdruck an- und ausschalten. Das heißt, man kann die Mikroorganismen nicht auf Befehl sagen, so jetzt hol den Stickstoff raus oder jetzt lässt du den drin, weil jetzt brauchen wir den drin. Also das ist sehr schwer zu adaptieren.
Das klingt auf jeden Fall so, als sei da auch viel Forschungsarbeit noch vonnöten. Und du hast es auch vorhin ja schon erwähnt, es gibt ja auch Projekte und man würde auch gerne verstärkt forschen. An unserer Hochschule gab es das Verbundprojekt Point of Use Reuse, PUR. Was genau ist da passiert?
In dem Projekt PUR haben wir einen etwas anderen Ansatz gewählt. Und zwar haben wir uns da nicht konzentriert auf das Abwasser, was in zentralen kommunalen Kläranlagen gesammelt wird, sondern das Abwasser, was bei Haushalten eingesammelt wird, die nicht an die Kanalisation angeschlossen sind. Ich sagte vorhin, so 97% etwa in Deutschland sind angeschlossen an die Kanalisation, aber es gibt immer noch auch tausende Haushalte in Deutschland, die nicht angeschlossen sind. Viele von denen haben Kleinkläranlagen, so diese typischen Hauskläranlagen, das, was man früher was zum Beispiel so eine Dreikammergrube sein kann, das sind mittlerweile auch technisch weiterentwickelte Verfahren. Aber es gibt auch immer noch relativ viele Haushalte, die schlicht und einfach eine Sammelgrube haben, also einen Tank im Prinzip, wo das Abwasser aus dem Haushalt über mehrere Wochen gesammelt wird und dann von einem Saugwagen eben alle paar Wochen eingesammelt wird, abgesogen wird und dann zur nächstbesten Kläranlage für die Aufbereitung gebracht wird. Aber auch da hat man eben das Problem, dass gerade trockenen Regionen dann nach und nach das Wasser entzogen wird, weil das Trinkwasser kommt üblicherweise aus der Region, aus lokalen Vorkommen. Wenn das Wasser dann aber als Abwasser weggefahren wird zur Kläranlage, landet es wieder im Fluss und fließt dann Richtung Meer. Und unser Ansatz war es, nicht das häusliche Abwasser, was in solchen abflusslosen Sammelgruben gesammelt wird, zur Kläranlage zu bringen, sondern die Kläranlage zu den Haushalten zu bringen. Und dafür haben wir eine Container-Kläranlage konzipiert und auch gebaut, die perspektivisch als mobile Kläranlage auf einem Lastwagen von Haushalt oder von Haus zu Haus, von Sammelgrube zu Sammelgrube fahren soll, das Abwasser einsammelt, vor Ort so schnell wie möglich aufbereitet, sodass am Ende sicheres Wasser entsteht, also oder Wasser entsteht, mit dem man sicher Bewässerung durchführen kann, und zwar vor Ort, damit das Wasser wirklich vor Ort bleibt. Und was wir mit diesem Verfahren noch umgesetzt haben, also das konnten wir tatsächlich erreichen, ist eine gezielte Steuerung der Nährstoffentfernung. Das heißt, gerade das, was ich eben sagte, was bei großen Kläranlagen eigentlich nicht möglich ist, dass man auf Knopfdruck mal Stickstoff rausholt und mal nicht rausholt, das kriegen wir bei der Containeranlage auch nicht auf Knopfdruck hin. Aber wir konnten die so entwickeln, dass sie relativ kurzfristig, also in zeitlich sehr überschaubaren Zeiträumen, umgestellt werden kann auf Nährstoffe drin lassen, Stickstoff drin lassen oder Stickstoff rausholen. Weil der Stickstoff müsste rausgeholt werden, wenn dieses Wasser nicht für Bewässerungszwecke genutzt wird, sondern dann zum Beispiel wieder in ein Gewässer eingeleitet würde.
Geht es mit eurem Projekt in irgendeiner Form weiter?
Ja, also das Projekt, das war ein Verbundprojekt unter Federführung des Umweltbundesamtes. Und da waren diverse Partner, verschiedene Universitäten, die Humboldt-Universität Berlin, die Technische Uni Braunschweig, verschiedene Unternehmen, auch das Umweltforschungszentrum Leipzig beteiligt. Und das Projekt, das wurde über 3,5 Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, wie es damals noch hieß, gefördert. Es ist jetzt ausgelaufen vor wenigen Monaten. Dieser Reaktor befindet sich aber in Berlin. Das ist ein Membran-Bioreaktor, um das Verfahren zumindest einmal genannt zu haben. Befindet sich in Berlin in der Nähe des dortigen Standortes des Umweltbundesamtes, und zwar auf der Kläranlage Stahnsdorf am Rande von Berlin, und wird dort momentan noch betrieben. Momentan wirklich komplett auf Kosten des Umweltbundesamtes, weil die sagen, jetzt haben wir diese Anlage entwickelt und jetzt wollen wir die natürlich auch betreiben und weiterentwickeln. Das kann das Umweltbundesamt aber auch mit den Bordmitteln, die haben, nur begrenzt durchführen. Da braucht man natürlich auch Personalmittel. Momentan arbeitet da ein Doktorand auch noch sehr, sehr akribisch dran, der natürlich auch seine Doktorarbeit fertigstellen möchte, und das wird er auch sehr erfolgreich machen. Aber wir bemühen uns gerade sehr darum, dieses System weiterzuentwickeln, weil das, was wir leider nicht geschafft haben in den 3 Jahren, war die Entwicklung einer mobilen Anlage. Ich sagte ja gerade, die soll als Containeranlage auf einem Laster von Haushalt zu Haushalt fahren, und das haben wir bislang noch nicht geschafft. Das möchten wir aber perspektivisch tun. Kurz nochmal zum Rahmen dieses Projektes. Innerhalb dieses BMBF-Forschungsprojektes haben wir uns auf den Raum Brandenburg oder speziell eine Region südlich von Berlin konzentriert, wo tatsächlich 8% der Bevölkerung noch solche abflusslosen Sammelgruben haben, also das ist relativ viel, und wo gleichzeitig großer Wassermangel herrscht. Also von daher hat das da eine gewisse Relevanz. Eine viel größere Relevanz hat so ein System aber in Ländern, wenn wir mal über Deutschland hinweg gucken, in Ländern, die unter viel größerem Wassermangel leiden, also einen viel größeren Bedarf an möglichst gut aufbereitetem Wasser haben, gleichzeitig aber einen viel geringeren Anschlussgrad an zentrale Abwasserableitungs- und Behandlungssysteme. Also ein Beispiel ist Jordanien, das ist eines der trockensten Länder der Welt, und da sind unter 50% der Bevölkerung aber nur an zentrale Kanalisationen angeschlossen. Das heißt, in vielen Fällen wird das Wasser tatsächlich immer noch hinterm Haus gesammelt, idealerweise in einer abgeschlossenen Grube oder aber in dem, was man früher hier auch Sickergrube nannte. Das heißt, es verschwindet dann ins Erdreich mit möglichen Kontaminationsgefahren natürlich auch. Und in die Richtung haben wir auch schon vor 4, 5 Jahren, als wir dieses Projekt konzipiert haben, beantragt haben, gedacht. In die Richtung denken wir jetzt aber noch viel stärker. Das heißt, wir möchten auch wieder in Kooperation mit dem Umweltbundesamt und der Hochschule Koblenz jetzt ganz konkret versuchen, zusammen mit jordanischen Partnern dieses System so weiterzuentwickeln, dass es erstens tatsächlich als mobile Anlage betrieben werden kann und zweitens maßgeschneidert konzipiert wird, dass es auch für die Belange in anderen Ländern unter Berücksichtigung der Randbedingungen in anderen Ländern funktioniert. Das machen wir oder versuchen wir gerade am Beispiel Jordaniens, um eben zukünftig auch dort den Druck auf die ganz rapide sinkenden Grundwasserspiegel in Jordanien zu nehmen. Also schlicht und einfach eine andere Ressource zur Verfügung zu stellen.
Wenn wir zum Abschluss nochmal nach Deutschland gucken, auch hier nehmen ja schon wieder die Nachrichten zu, die Aufrufe, dass Wasser gespart werden soll. Was kann denn jeder und jeder Einzelne tun, um Wasser zu sparen?
Das Wichtigste ist in meinen Augen zunächst mal ein bewusster Umgang. Wasser ist für uns alle hier zur kompletten Normalität geworden oder war schon immer komplette Normalität jetzt in unseren Lebensspannen. Wir sind alle damit aufgewachsen, dass wir den Wasserhahn aufdrehen oder die Toilettenspülung betätigen, dann fließt das Wasser und irgendwie verschwindet es dann auch wieder. Und kaum einer weiß, wo das Wasser herkommt und wo das Wasser dann wieder hingeht. Das ist einfach so, weil es so normal ist. Und das ist ja auch gut, dass es ein Stück weit Normalität ist. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass viele Menschen tatsächlich nicht besonders bewusst mit dieser Ressource umgehen. Also man muss auch dazu sagen, wir haben in Deutschland verglichen mit anderen europäischen Ländern schon einen verhältnismäßig niedrigen Wasserverbrauch. Also von daher sind wir da schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber nichtsdestotrotz muss sich jeder und jede darüber bewusst sein, dass alles das, was wir zum Beispiel ins Abwasser kippen, das kann nicht unbedingt in der Kläranlage rausgeholt werden. Das landet dann unter Umständen im Gewässer. Und da sollte man sich schon drüber klar sein, was man zum Beispiel mit seinen Altmedikamenten macht. Natürlich nicht ins Abwasser. Solche Sachen. Und im Sommer zum Beispiel, und darauf spielt es ja vor allen Dingen an, wenn wir es wieder zunehmend mit trockenen, heißen Phasen zu tun haben. Da will ich jetzt niemandem davon abraten, jeden Tag zu duschen, um Himmels Willen. Das ist, glaube ich, auch für uns alle angenehmer, wenn will ich Leute eine gewisse Körperhygiene halten, walten lassen. Aber was tatsächlich ein doch größeres Problem ist, ist die Gartenbewässerung. Das sehen wir auch jetzt schon, dass abends die Rasensprenger angehen oder im wirklich schlimmeren Fall tatsächlich auch tagsüber die Rasensprenger laufen. Und das ist tatsächlich ein Stück weit Wasserverschwendung. Auch da, es soll niemand seinen Garten komplett vertrocknen lassen. Aber mein Kollege Malte Hendricks sagt immer so schön, ein brauner Rasen ist kein ökologisches Problem. Eine Rasenfläche bietet sowieso aus ökologischer Perspektive verhältnismäßig wenig Perspektiven. Und wenn der Rasen braun ist, dann sieht er schlicht und einfach nicht schön aus, sondern also er ist kein ökologisches Problem, sondern er ist ein ästhetisches Problem. Aber der erholt sich auch wieder. Das sehe ich bei uns zu Hause auch. Also unser Rasen, der ist jetzt auch gerade auf dem Weg, dahin langsam brauner und brauner zu werden. Dann ist das eben so, da muss man mit leben. Nichtsdestotrotz darf man natürlich seine Blümchen gießen und wenn man irgendwelche Obststräucher hat oder sowas, dann sollen die natürlich auch gegossen werden. Das soll nicht alles vertrocknen. Das ist ja auch wiederum wichtig zum ökologischen Erhalt, dass wir dafür sorgen, dass eben diese grünen Flächen, die Pflanzen am Leben bleiben. Aber man sollte eben tatsächlich sich überlegen, muss ich jeden Tag gießen? Nein, muss ich nicht. Muss ich so viel gießen? Nein, muss ich auch nicht. Und muss ich dafür Trinkwasser nehmen? Und dafür kann man zum Beispiel dann eben auch Regenwasser nehmen. Also das Sammeln von Regenwasser, das kann zumindest schon gewisse Phasen überbrücken. Wenn wir jetzt natürlich so eine lange trockene Phase hatten, wie wir sie jetzt haben, dann sind die Regentonnen und die Zisternen auch irgendwann leer.
Ja.
Gar keine Frage.
Das stimmt. Okay, spannend. Also ich könnte mich noch ewig lang weiter mit dir unterhalten. Ich finde das ein total wichtiges und aktuelles Thema. Leider sind wir aber schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Eine Frage hätte ich noch zum Schluss, nämlich wann hattest du das letzte Mal Kopfhörer auf und was kam da raus?
Ich hatte tatsächlich auf dem Weg hierher zumindest Kopfhörer im Ohr und da kam gerade eben im Bus Pearl Jam raus.
Sehr schön. Dankeschön, Jens, für das tolle Gespräch.
Sehr gerne. Spaß gemacht.
Und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns, dann meldet euch gerne via Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de bei uns. Und ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid.